Dass Jesus lebt, ist was ganz Besonderes, ist was ganz arg Wertvolles. Es gibt keine Nachricht, die wichtiger wäre als diese, dass der Sohn lebt, dass er auferstanden ist, dass der Tod besiegt ist, dass Sünde und Schuld nicht mehr sind, sondern dass uns vergeben ist. Und das wird nochmal bestätigt, das sage ich nachher nochmal, durch die Auferstehung. Wie ist das mit dieser Auferstehung? Ist das nicht einfach nur eine nette Geschichte? Ist das nicht einfach nur ein Märchen, um den Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben? Ist das nicht einfach nur ausgeklügelte Fabel? Weil irgendwas muss man sich ja klammern in dieser Welt, die manchmal so chaotisch ist. Oder ist die Auferstehung doch wahr? Vielleicht kennt ihr diesen Film, Der Fall Jesus, der die Geschichte erzählt von Lee Strobel. Lee Strobel war Journalist, ist nach einer wahren Begebenheit und um die 80er rum irgendwann, ne, so, also als ich ein Jahr alt war. So. Lee Strobel war mit seiner Frau und seinem Kind in einem Restaurant und das Kind hat sich in einem Automat einen Kaugummi gezogen und ist daran fast erstickt. Und eine Krankenschwester, die zufällig auch in dem Restaurant war, hat dann geholfen, dass das Kaugummi, was da im Hals stecken geblieben war, auch wieder rauskam und das Kind weitergelebt hat. Und hat dann der Mutter gesagt, das war kein Zufall, das war Jesus. Weil eigentlich wollten mein Mann und ich in ein anderes Restaurant gehen, aber ich habe mich durchgesetzt und habe gesagt, nee, wir gehen hierher. Und dass ich als Krankenschwester heute Abend hier in dem Restaurant war, das war Jesus. So. Und dann beginnt die Geschichte eben, dass diese atheistische Familie, zumindest die Mutter und die Tochter, neugierig werden auf diesen Jesus. Und die Krankenschwester immer wieder mal besuchen, in der Kirche und auch im Krankenhaus, und immer mehr hören von Jesus und sich letztlich dafür entscheiden, mit Jesus zu leben. Und der Lee mag das überhaupt nicht, weil er völlig davon überzeugt ist, es gibt keinen Gott. Es gibt nur das, was wir sehen, das, was wir anfassen können, das, was wir greifen können. Und alles andere sind Geschichten, Märchen eben. Und es nervt ihn, dass seine Frau jetzt Christ ist. Und sein Vorgesetzter gibt ihm den Tipp, du musst nur beweisen, dass die Auferstehung nicht war. Und dann fällt das ganze Kartenhaus des Glaubens in sich zusammen. Und dann fängt er also an zu recherchieren. Er ist ja nur mal Journalist, hat schon ein paar Preise gewonnen, kennt sich gut aus mit Recherche und so und fängt an, Interviews zu führen mit einem Polizeikommissar, mit einem Arzt und so weiter und schaut mit ihnen die Berichte sozusagen an. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo er vor seiner Recherchewand steht. Und den schauen wir uns kurz an. Nicht so ganz deutlich hören, aber das ist der Satz, den er dann spricht. Nachdem er seine ganzen Recherchearbeit nochmal durchgeht und nochmal so reflektiert, was einzelne Menschen ihm alles gesagt haben, zum Beispiel auf die Frage, warum sollte jemand so etwas tun, dass er am Kreuz stirbt, warum sollte jemand so etwas tun? Ist es so einfach? Und dann sagt ihm jemand, ja, es ist Liebe. Es ist Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und es ist Gottes Liebe zu uns, die Jesus auch aus dem Grab wieder rausgeholt hat. Na gut, Gott, du hast gewonnen. Ich habe den Film dabei, wer ihn ausleihen möchte, kann das gerne tun. Es lohnt sich, den mal zu schauen. Also es gilt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Auch wenn wir die vier Evangelien nebeneinander legen und auf die Idee kommen, das kann nur eine erfundene Geschichte sein, weil die widersprechen sich ja völlig. Mal ist es die Maria und die andere Maria, die zum Grab gehen als erstes. Dann ist es Maria, Maria und Salome, die zum Grab geht. Dann ist es der Petrus, der zum Grab läuft. Dann ist es der Petrus, der mit den Jüngern zusammen ist, als die Marias dahin kommen. Und so, und irgendwie scheint das so ein bisschen wirrwarrmäßig zu sein. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, als hätten sie sich jeder so eine eigene Geschichte ausgedacht. Und dann hört man plötzlich so einen Kriminologen, der sagt, nee, das ist der beste Beweis dafür, dass es die Wahrheit ist. Weil wenn die Geschichten völlig identisch wären, dann wären sie ausgedacht. Also es ist immer gefährlich, wenn bei der Polizei alle Leute genau die gleiche Geschichte erzählen und nicht jeder so aus seinem Blickwinkel nochmal einen Wert auf was, auf ein bestimmtes Detail legt oder so. Sondern wenn jeder genau die gleiche Geschichte erzählt, ist es eigentlich eher unglaubwürdig. Und so dürfen wir wissen, allein schon wegen dieser ganzen Augenzeugen, ja, es stimmt, der Herr ist auferstanden. Und weil er lebt, lebe auch ich. Weil er lebt, lebst auch du. Weil er lebt. Weil er den Tod besiegt hat, dürfen wir leben in alle Ewigkeit. Und das ist für mich letztlich der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist für mich nicht, das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt 80, manchmal auch ein bisschen drüber oder drunter. Und am Ende war alles nur Mühe und Arbeit. So. Dann ist das für mich ganz schwierig, wenn das der Sinn des Lebens ist. So ein Leben macht für mich Sinn, wenn es ewig ist. Deswegen lass uns nochmal reinschauen, wie das war vor der Auferstehung. In Matthäus 27 lesen wir, Herr, uns ist eingefallen, also im Gespräch sind hier Pharisäer, Schriftgelehrte und so weiter, die zu Pilatus kommen und mit ihm reden. Ich lese noch den Vers vorher. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus und sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen und dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Kennt ihr solche Siegel, die man so auf Briefe macht? Ne? So. Und das ist so, auf der einen Seite macht das ja Sinn. So. Man macht das ja heute noch, wenn irgendwo ein Mordfall war oder so, ne? In der Wohnung, in einem Haus, macht man so einen Bappel an die Tür, dass man auch sieht, dass das Siegel, so, dass nicht jemand hinterher reingeht und vielleicht noch irgendwelche Spuren verwischt oder irgendwas noch macht und so, dann versiegelt man halt die Tür so, ne? Dass, wenn das Siegel gebrochen ist, man weiß, oh hoppla, da war ja hinter noch mal jemand drin. So. Als Beweis quasi, ne, so, dass da alles gut sichergestellt ist und so. Und dann stehen da diese 2 Wachen vor diesem Grab mit dem Siegel und passen auf, dass der Tote drin bleibt. So. Ich habe mal vor Jahren dieses Bild gesehen, wo so manchmal gibt es ja so Bilder, ne? Ich habe es versucht nochmal im Vorfeld jetzt zu finden, ich habe es nicht mehr entdeckt leider, mit so Vergleichen. So, ne? Dann stand oben drüber Dinge, die total unnötig sind. Und dann waren da so 4 Bilder, so keine Ahnung, jemand schüttet Wasser ins Meer zum Beispiel oder so, ne? Sowas halt. Und zum Schluss, beim 4. Bild standen 2 Soldaten vor dem Grab, so. Dinge, die total unnötig sind. So, weil wie willst du als Mensch Gott bewachen? Das geht doch gar nicht. So. Und dann gibt es eben dieses Erdbeben, der Stein rollt zur Seite, das Siegel ist gebrochen, die Soldaten total erschüttert, im wahrsten Sinn des Wortes. Jesus ist auferstanden, er lebt. Als das Siegel zerbrach, wurde die Vergebung besiegelt. Und das war so ein Wortspiel, was mir im Vorfeld einfach ins Herz kam, so. Das weltliche Siegel, das, was der Pilatus hat anbringen lassen, sozusagen an dem Grab, dieses Siegel ist zerbrochen. Aber ein neues Siegel wurde geschaffen in diesem Moment. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre sein Tod am Kreuz umsonst. er hätte keine Auswirkung, weil der Tod hätte noch alle Macht. Aber weil Jesus auferstanden ist, ist dem Tod alle Macht genommen. Der Tod als der ultimative Endgegner, so als der Feind des Lebens, dem Tod ist die Macht genommen durch die Auferstehung. Und durch die Auferstehung ist es besiegelt, dass dir vergeben ist. Durch die Auferstehung ist die Liebe Gottes zu dir besiegelt. Man sagt das manchmal so, ne? Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Als Ausdruck für, das ist wirklich, 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 wirklich wahr. Ich gebe dir darauf Brief und Siegel. Also daran ist nichts zu ändern. Das ist, so wahr ich hier stehe, das ist, so ist es. Ja, so, darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Worauf? Zum einen darauf, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Dass dich nichts und niemand trennen kann von der Liebe Gottes, die deutlich wird am Kreuz und in der Auferstehung. Und das müssen wir beides zusammen betrachten, weil beides zusammen gehört. Das Kreuz ohne die Auferstehung ist nicht viel wert, weil die Auferstehung erst das besiegelt, was am Kreuz passiert ist. Nämlich, dass er aus Liebe sein Leben gegeben hat, um deins zu schützen und zu retten. Und auch darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist das Siegel deines Herzens sozusagen. Wenn du an Jesus glaubst, dann versiegelt er dein Herz und macht deutlich, hey, dieser Mensch gehört zu mir. So ganz nach Jesaja 43, ne, fürchte dich nicht, denn siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, du bist mein. Und der Heilige Geist versiegelt das. Und das verändert uns und das prägt uns, weil wir lernen dürfen, wie Gott selbst ist und von ihm lernen, ihn wiederzuspiegeln. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Dass er uns hilft, Menschen zu werden, wie Gott sie schon in uns sieht. Und das ist Auferstehung, das ist Auferstehungskraft. Diese Kraft, die unbändig ist, sozusagen. Also niemand kann sich mit Gott anlegen. Es lohnt sich nicht, sich mit Gott anzulegen, weil er den größten Feind, den es überhaupt gibt, besiegt hat. So. Und wenn du den besiegt hast, dann sollte man sich auch nicht mehr mit dir anlegen. Und Gott hat ihn besiegt. Und deswegen ist das Beste, was ich tun kann, dass ich vor diesem Gott auf die Knie gehe und bekenne, Herr, du bist Gott. Du bist mein Herr und mein Gott. So wie der Thomas nach der Auferstehung Jesus begegnet und dann zu diesem Glaubensbekenntnis kommt und sagt, mein Herr, mein Gott. Und wenn du das tust, dann verändert das dein Leben, weil Gott dich dann flutet, so mit seiner Hoffnung, mit seiner Freude, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Treue, mit seiner Liebe. Und dann bleibt es gar nicht aus, als dass dich das auch verändert. Zu einem Menschen hin, der es auch so lebt, so voller Hoffnung, voller Zukunft, voller Freude, voller Zuversicht, voller Liebe, voller Güte, Treue, Barmherzigkeit. Und das wünsche ich dir, dieses Erleben von Auferstehung mitten in deinem Leben, mitten im Alltag, mitten im manchmal Chaos und Durcheinander dieser Welt, diese tiefe Gewissheit, ja, er lebt. Und weil er lebt, lebe auch ich. Ich bete. Und Jesus, du bist auferstanden und du lebst. Und dir gebührt alle Ehre, denn du bist Herr und du regierst. Und Jesus, wir beten dich an darüber, dass du Hölle, Tod und Teufel besiegt hast. Und dass du mit deiner Auferstehung besiegelt hast, was am Kreuz passiert ist. Dass du stellvertretend für uns dein Leben gegeben hast aus lauter Liebe. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das verändert. Ich bitte dich, dass diese Kraft in uns wirksam wird und dass wir selbst dadurch zu Menschen werden, die voller Leben sind. Ein Leben, was eine Qualität, eine Intensität hat, die es ohne dich so nicht gibt. Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, dass du für uns bist, Herr. Amen. Wir singen miteinander.